Der Text zur heutigen Predigt steht in 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Ansonsten könnt ihr auch hier oben mitlesen. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der in der Liebe lebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht in der Liebe lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist es auch unsere Verantwortung, einander zu lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Doch wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zu ihrem Ziel gekommen.
Schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen, mit euch weiterzumachen in unserer Predigtreihe zum Thema Jünger sein oder Jüngerschaft. Für alle, die das noch nicht so genau einzuordnen wissen, worum geht es? Es geht um Folgendes. Jesus hat, als er auf dieser Erde war, Menschen in seine Nachfolge gerufen. Kommt, folgt mir nach, war so ein Satz, mit dem er Leute ausgewählt hat. 12 ganz enge Freunde und dann darüber hinaus noch viele andere. Und sie waren halt sehr intensiv miteinander zusammen. Sie haben intensiv miteinander gelebt, 3 Jahre intensiv. Das hat die Kirche sozusagen sich zum Modell gemacht und gesagt, wir sind Menschen, die diesem Jesus nachfolgen. Wir möchten so werden wie er, ihm ähnlich werden. Und das bezeichnet dieses Thema oder dieser Begriff Jüngerschaft. Wir haben also eine Predigtreihe gestartet und verschiedene Aspekte beleuchtet. Heute geht es um Beziehung untereinander von diesen Jesus-Nachfolgern, aber ich würde gerne erstmal mit dem Wetter starten. Ja? Wenn man sich so fragt, ne, so wie findest du das Wetter, bist du glücklich damit, bist du nicht glücklich, wie ist das so, gibt es glaube ich so 3 Kategorien von Menschen, die darauf reagieren. Die eine Kategorie von Menschen sagt, das Wetter ist halt das Wetter. Man muss damit klarkommen, so wie es eben ist. Die zweite Kategorie ist verwandt. Die sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eigentlich nur schlechte Kleidung, schlechte Vorbereitung, schlechte Rahmenbedingungen. Und die dritte Kategorie, und ich gebe zu, dass ich oft zu der gehöre, ist, das Wetter passt eigentlich nie wirklich. Ja, so wie heute Morgen, Regen, viel zu nass, was soll das? Geht man raus, Wind, was soll das? Ja. Ist die Sonne da, ist es fast schon wieder zusammen. Was soll das? Also das perfekte Wetter gibt es eigentlich kaum. Und wenn dann nur momentweise. Weil im nächsten Moment ist man selber schon wieder irgendwie anders drauf oder das Wetter hat sich verändert. Was hat das nun mit dem Thema Beziehung zu tun? Und dem Thema, wie sind wir miteinander unterwegs als Nachfolger, als Menschen, die sich zum Ziel gemacht haben, Jesus ähnlicher zu werden. Darum geht es heute, das werde ich zusammenbringen. Ich bringe euch noch einmal unsere Art Erklärung, die wir uns gewählt haben als Gemeindeleitung, was ein Jünger, also jemand, der gerne Jesus ähnlicher werden möchte in seinem Wesen, in seinem Charakter, natürlich in seiner individuellen Ausprägung, was den kennzeichnet. Ihr seht sie auch hier vorne nochmal. Ein Jünger ist jemand, der sich entschieden hat, Jesus ähnlicher zu werden, indem er einübt, kontinuierlich in seiner Nähe zu bleiben, ihm gehorsam zu sein, verbindlich in Beziehung zu anderen Jüngern zu leben und aktiv anderen zu helfen, Jünger zu werden, also ein Nachfolger zu werden. Und das, was ich unterstrichen habe, darum geht es. Wie hängen jetzt also das Wetter und dieses Thema Beziehung von Nachfolgern untereinander? Achtung, darum geht es. Es geht nicht um Beziehung generell. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Beziehungen. Wir reden konkret hier von diesen, um diese Beziehung von Jüngern untereinander, von Nachfolgern von Jesus untereinander. Was hat das mit dem Wetter zu tun? Drei Kategorien. Erstens, Leute sagen, man muss die Jünger einfach nehmen, wie sie sind. Andere gibt es halt nicht. Zweite Kategorie, es gibt eigentlich keine schlechten Beziehungen unter Christen, nur ungeeignete Wege im Umgang miteinander. Also die Rahmenbedingungen, sozusagen die äußere Form, die Kleidung, die stimmt nicht. Und die dritte Kategorie, ihr ahnt es, Beziehungen passen eigentlich nie. Man hat sich die ja nicht ausgesucht, mit denen man da unterwegs ist. Hat man keine Beziehung zu Nachfolgern, ist es nicht recht. Hat man Beziehung zu Nachfolgern, ist es irgendwie auch nicht recht. Mal sind sie zu weit weg, mal sind sie zu nah dran, mal ist es zu intensiv, mal ist es zu fromm, mal ist es zu weltlich, mal zu eng, mal zu weit, mal zu kontinuierlich, mal zu lose, es passt eigentlich nie. Wie kriegen wir das zusammen? Gerade in einer Gesellschaft, die so generell und wir in unserer christlichen Bubble, in Anführungsstrichen, wir gehören ja irgendwie dazu, die wir, sag ich mal, so intensiv darauf getrimmt sind, zu gucken, was wir gerade fühlen, wie sich das anfühlt für uns. Also Beziehungen fühlen wir in erster Linie. Wie geht's mir jetzt mit dem anderen? Was fühle ich gerade im Hinblick auf den? Ja, heute Morgen haben wir das alle gemacht. Auch wenn wir uns das nicht bewusst sind. Wir sind reingekommen in diesen Saal und schon haben wir gefühlt, wie geht's mir jetzt im Hinblick auf die anderen, die da sind? Finde ich das nett hier? Stört mich schon mal was? Sind das schon zu wenig? Sind das schon zu viele? All das. Und dann generell, wenn es also um das grundsätzliche Thema Beziehung geht, dann haben wir, und da schließe ich mich ja voll mit ein, dann haben wir ja so eine Spannung in uns. Man nennt das Ambivalenz, also etwas Widerstreitendes. Wir wollen auf der einen Seite ganz nah verbunden sein mit Menschen, möglichst intensiv, aber haben gleichzeitig auch Angst, dass wir vereinnahmt werden, dass wir überstimmt werden, dass es zu eng wird und so weiter und so fort. Also wie kommen wir in diesem Wirrwarr und in diesen Spannungen zurecht? Weil es reicht ja nicht, einfach nur eine Analyse zu sagen und zu sagen, so ist es. Es ist halt schwierig. Ich möchte mich deswegen dem widmen, wie vom Wort Gottes her ein möglicher Weg aussehen kann und nicht nur, was wir jetzt tun müssen, damit irgendetwas passiert, sondern was Gott geschenkt hat und was er geschaffen hat und wie es uns möglich ist, auf dieser Grundlage Beziehung zu leben, untereinander. Und wenn du jetzt kein Nachfolger von Jesus bist, kein Christ, dann gilt dir das eigentlich nicht. Aber vielleicht weckt das in dir eine Art Sehnsucht. Vielleicht weckt das in dir eine Vorstellung von Arten von Beziehungen, nach denen du dich auch sehnst. Hörst dir erstmal an und dann kannst du selber eine Entscheidung treffen, ob du mit diesem Jesus unterwegs sein willst und ob du dann noch in Beziehungen einsteigen willst, so wie Gott sie möglich macht. Was macht es möglich? Wir haben gerade diesen Text gehört aus dem ersten Johannesbrief und da kam dieses große Wort Liebe vor. So was Ominöses, so was Gewaltiges, wo jeder eigentlich reinstecken kann, was er will. Ich habe das jetzt mal genommen, diesen Text und dieses Wort Liebe, und das ist eine besondere Liebe, von der da die Rede ist, nämlich die göttliche Liebe, die Gott in sich selber hat. Agape ist der Wort, der dort im Neuen Testament verwendet wird. Also diese hingebungsvolle Liebe Gottes, von der ist dort die Rede, und habe dieses Wort Liebe mal ersetzt an verschiedenen Stellen durch das Wort Beziehung und fand das ganz schön aufschlussreich. Hier habt ihr den Text nochmal komplett. Ihr Lieben, lasst uns einander in Beziehungen begegnen. Denn unsere Beziehungen haben ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der diese Beziehung lebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht aus dieser Beziehung lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Beziehung. Daran hat sich die liebende Beziehung Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Nicht darin bestehen unsere Beziehungen, dass wir es sind, die mit Gott in Beziehung treten, sondern dass er zu uns in Beziehung getreten ist. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott so sehr Beziehung zu jedem von uns wollte, dann ist es auch unsere Verantwortung, zueinander in Beziehung zu treten. Niemand hat Gott je gesehen, doch wenn wir zueinander in diese Beziehung treten, dann bleibt Gott in uns und seine liebende Beziehung ist zu uns zu seinem Ziel gekommen. Was sagt uns das jetzt? Das Allerwichtigste ist, und ich würde das gern mal veranschaulichen. Spannungsbogen, ne? Das Allerwichtigste ist, Gott selber schafft Beziehung. Und dieses Kreuz, danke an Simon, der das gebaut hat, ich könnte sowas nicht so schön, soll das symbolisieren. Wenn es um Beziehung von Menschen untereinander geht, die zu Jesus gehören, dann bauen sie nicht Beziehung, damit sie mit Jesus in Verbindung kommen miteinander, sondern Jesus selber hat diese Beziehung ins Leben gerufen. Bevor ich jetzt weiter ins Detail gehe und dann auch sage, wie können wir das denn gestalten und wie kann das denn konkret aussehen, würde ich gerne zwei Missverständnisse ansprechen. Das eine, dieses Missverständnis, das mag sich unter uns jetzt gerade vielleicht in dir sogar auch ausbreiten, ist, ach du Schande, also muss ich mit immer mehr Menschen, mit immer mehr Christen in Beziehung treten? Das überfordert mich. Und ich sage dir, nein, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht um immer mehr. Es geht nicht um Beziehung zu immer mehr Leuten, sondern es geht um die Qualität der Beziehung zu den Mitchristen, die du hast. Darum geht es. Und das andere Missverständnis, das nenne ich mal so den Freizeitmodus. Also wenn man sich mit der Art von christlichen Beziehungen ein bisschen beschäftigt, dann erlebt man das zum Beispiel auf Freizeiten, dass man sagt, wir kannten uns gar nicht, wir haben uns jetzt auf dieser Freizeit kennengelernt, Gemeindefreizeit oder was auch immer für eine Freizeit, also da, wo man Christen begegnet, außerhalb des normalen Settings. Und wir hatten sofort so eine tolle Beziehung zueinander. Wir waren fast so wie Seelenverwandte. Wir fühlten uns so nah, wir fühlten uns so verbunden miteinander. Wir haben einander unser Herz geöffnet und das war so großartig und so gewaltig. Und ich sage, schön, dass es das gibt, wirklich. Super, dass es das gibt. Aber das Missverständnis wäre jetzt zu sagen, das ist die Form von Beziehungen, die wir erstreben und die so der Normalfall sind in unseren Beziehungen als Christen untereinander. Weil wir nicht permanent im Freizeitmodus sind, sondern wir haben unseren Alltag. Wir kommen aus den Überforderungen, wir kommen aus den Beanspruchungen und so weiter und so fort. Also wenn jemand den Eindruck hat, dieser Freizeitmodus wäre das der Normalfall in christlichen Beziehungen, dann ist es nicht das, worum es bei christlichen Beziehungen geht. Und das sage nicht ich, wer bin ich schon, der so etwas raushauen mag, sondern ich habe mich orientiert an einem derer, der ganz intensiv gearbeitet haben, wenn es um christliche Beziehungen geht, Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Pfarrer, Märtyrer von den Nazis hingerichtet. Und er hat ein krasses Büchlein geschrieben, Gemeinsames Leben, worin er beschreibt, was es ist, wenn es um christliche Beziehungen untereinander geht. Er redet davon von christlicher Bruderschaft. Das ist so sein Fachbegriff für das, was wir im Hinblick auf Jüngerschaft oder christliche Beziehungen nennen. Und er sagt Folgendes, hört euch das mal an. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Je klarer wir den Grund und die Kraft und die Verheißung aller unserer Gemeinschaft allein an Jesus Christus erkennen lernen, desto ruhiger lernen wir auch über unsere Gemeinschaft denken und für sie beten und hoffen. Christliche Gemeinschaft, christliche Bruderschaft, Beziehungen von Jüngern untereinander sind nicht ein Ideal, was wir zu verwirklichen hätten, nicht ein Traumbild, dem wir nachjagen, sondern es ist eine Realität, in die jeder gestellt ist, der mit Jesus verbunden ist. Und das ist so großartig, weil uns das so entlastet von Missverständnissen. Immer mehr zu immer mehr Leuten oder so wie ich das da erlebt habe, so müsste es doch sein in unseren Hauskirchen oder in den Beziehungen, die ich darüber hinaus zu anderen Jüngern habe. Das ist eine Überforderung. Wenn es so passiert, lasst uns das feiern. Aber lasst uns die Ausnahme oder das Geschenk nicht zum Regelfall und nicht zur Normalität machen. Also noch einmal gesagt, diese christliche Beziehung von Jüngern untereinander, die fußt darauf, was Jesus getan hat, weil Jesus, wenn das für dich gilt, weil Jesus für dich gestorben ist, weil Jesus dich wollte, dich in die Beziehung zu sich hineingerufen hat und weil Jesus zu dem anderen, weil Jesus den anderen wollte und weil Jesus ihn in die Beziehung zu sich hineingerufen hat. Deswegen habt ihr Beziehung zueinander, deswegen habt ihr Beziehung zueinander. Die müsst ihr nicht erst bauen, die müsst ihr nicht erst herstellen. Ich würde das gerne noch ein bisschen konkreter machen. Was heißt das jetzt? Wie kann das aussehen unter uns? Was können wir sozusagen an Elementen, an diese Beziehung, die Christus geschaffen hat, aufhängen? Ein erstes, weiß nicht, ob man das lesen kann, deswegen sage ich es euch, Verbindlichkeit können wir daran aufhängen. Weil Christus zu uns in Beziehung getreten ist, haben wir eine Beziehung zueinander und in regelmäßigen Begegnungen miteinander kommt diese Beziehung, die wir zueinander zu Christus haben, zum Ausdruck. Das fördert das, das gibt dem Raum. Und jetzt sagen wir ja, wir haben damit ein echtes Problem heute. Ja, wir sind so unverbindlich und man sagt generell von irgendwelchen Generationen, dass sie beziehungsunfähig sind, was ich nicht glaube. Wirklich nicht. Und ich möchte ein Wort der Entlastung jetzt geben und dieses Wort der Entlastung bedeutet oder lautet, das ist gar nicht neu, was wir erleben. Dass wir damit Schwierigkeiten haben, in Verbindlichkeit, in Regelmäßigkeit einzutreten. Hört euch mal diesen Satz aus dem Hebräerbrief an. Das ist an die ersten Christen der ersten Generation geschrieben. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Da denkt man, ist das aus dem Newsletter in der Gemeindemail geschrieben im 21. Jahrhundert? Nein, die ersten Christen, wir sind keine Ausnahme, wenn es darum geht, dass es schwierig ist, diese Kontinuität aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass das für dich eine Ermutigung ist. Für mich ist es das, weil ich sage, Wahnsinn, ich bin mit diesem Problem, ich bin mit dieser Herausforderung nicht allein, es nicht hinzukriegen. Ich bin mit dem Gefühl nicht allein zu sagen, oh, ganz ehrlich, das passt mir heute überhaupt nicht. Ich wäre lieber allein heute Abend, aber heute ist Hauskirche. Oder ich habe dieses Teamtreffen, was ja auch eine Art von Begegnung ist, Beziehung ist. Jetzt kann man natürlich auch wieder gleich umschlagen und sagen, oh, der macht mir jetzt voll Druck. Ja, ist ja klar, Verbindlichkeit. Du musst, egal wie du dich fühlst, mach es einfach, das ist dein geistlicher Dienst. Aber versteht ihr, der Game Changer, so sagt man das ja heute, also das, wo wir wirklich ein Stückchen anderen Zugang finden können in unserem Herzen, ist zu sagen, nicht ich muss. Ich muss Verbindlichkeit, damit ich diese Beziehung zu Christus herstelle. Ja, das wäre so rum. Ja, sieht schon gar nicht gut aus. Ja, völlig falsch. Sondern weil Christus die Beziehung hergestellt hat, deswegen kann ich das. Deswegen ist es mir möglich, im Rahmen dessen, was mir möglich ist. Und natürlich erfordert das auch meine Willensentscheidung. Und wenn ich meine Willens- oder Herzensentscheidung immer an meinem Gefühl festmache, ja, dann wird das häufig genug auch nichts. Das ist ja schon klar. Aber ich brauche durch meine Willensentscheidung nicht die Beziehung, nicht die Gemeinschaft zu Christus und zu anderen erst herstellen, sondern sie ist schon da. Und das, was ich lebe, ist Ausdrucksform von dessen, was schon gegeben ist. Was können wir da noch dranhängen? Ein nächstes, und da sind wir richtig gut drin als Gemeinde, das möchte ich uns mal sagen, das hat so vor anderthalb Jahren die Umfrage in unseren Hauskirchen zum Ausdruck gebracht, ist Offenheit. Auf der Grundlage von Verbindlichkeit, also weil wir eine Art von Regelmäßigkeit in unseren Beziehungen haben, ist die Chance da und größer, dass wir offen füreinander sind. Dass wir einander ins Leben schauen lassen, dass wir einander ins Herz gucken lassen. Und Offenheit meint zwei Dinge. Erstens, ich tauche selber persönlich auf mit dem, was mein Leben gerade angeht. Ich mache mich sichtbar. Ich erzähle von mir persönlich und nicht nur, man sollte, man könnte, man hätte, sondern wie es mir damit geht, gerade. Was mir daran gut tut, was mir daran schwerfällt. Aber Offenheit bedeutet auch, ich lasse Platz offen, damit andere auftauchen können. Ich nehme nicht nur Raum ein, sondern ich gebe auch Raum. Ich frage nach, wie ist es mit dir eigentlich? Von dir habe ich heute Abend noch gar nicht so viel gehört. Oder wir haben jetzt technisch miteinander ausgetauscht, aber jetzt würde ich dich gerne doch nochmal fragen, wie geht es dir wirklich so vom Herzen her? Was bewegt dich gerade? Klar braucht man dafür Zeit und Gelegenheit, vielleicht auch eine Art von Verbindlichkeit. Also das können wir daran aufhängen, ja, und ich mache es nicht nochmal, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, wir drehen das Ganze wieder um, wird es schräg. Diese Dinge schaffen nicht die Wirklichkeit, die wir wollen, sondern die Wirklichkeit, die wir haben. An der können wir die Sachen aufhängen. Dann ein vorletztes. Liebe, dieses große Wort. Damit meine ich jetzt mal konkret dieses Bemühen, den anderen mit Gottes Augen sehen zu wollen. Das ist eine Herzensentscheidung. Zu sagen, ich sehe den anderen in der Wirklichkeit, in die er von Gott her gestellt ist. Ich sehe den anderen sehr bewusst als Mensch an, als mein Bruder, meine Schwester. Das war in früheren Zeiten ja auch so ein Sprachgebrauch. Christen haben sich so angesprochen untereinander. Ich sehe den anderen als jemanden, für den Christus gestorben ist und auferstanden ist. Ich sehe den oder die andere an als jemand, der den Heiligen Geist hat. Ich sehe den anderen als jemanden, in dem geistliches Leben ist. Oder auch ich sehe den anderen als jemanden, der vielleicht in diese geistliche Realität noch nicht eingetreten ist, aber den Christus mit einer unglaublichen, unbändigen Liebe liebt. Diesen Blick habe ich persönlich nicht verfügbar. Also ich möchte gar nicht so reden, dass ich sage, das sind alles Selbstverständlichkeiten. Ja, für mich oder für uns hier im Pastoren- oder Leitungsteam gar nicht. Aber es macht einen Unterschied, ob ich mir diese Brille bewusst aufsetze oder ob ich einfach so reingehe und sage, mal gucken, was so emotional bei mir gerade ankommt und wie sich die Dinge so entwickeln heute Abend oder bei dem Treffen, in das wir gesetzt sind oder die Begegnungen, die wir haben. Es ist ein anderer Blick, wirklich. Und aufgrund dieser Liebe, das Letzte, kann ich dann auch an mancher Stelle wahr werden, insofern, dass ich den anderen ermutige, oder wie es der Hebräerbriefschreiber sagt, einander anspornen, einander Liebe zu erweisen und einander Gutes zu tun. Das gehört zur Wahrheit. Vielleicht erinnert ihr euch daran, was, wenn ihr da wart, was der Dennis vergangene Woche erzählt hat über die zwei Feinde. Das eine war Gesetzlichkeit, das andere war Relativismus. Im Hinblick auf Wahrheit gibt es diese zwei Feinde auch. Gesetzlich, also im Hinblick auf Wahrheit ist der gesetzliche Feind der, das musst du jetzt einfach machen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Dazu fordere ich dich auf, das erwartet Christus von dir. Das könnte so eine Formulierung sein. Tu das. Halte dich daran. Krieg das auf die Kette. Oder mach das einfach nicht mehr. Hör auf damit. Die Wahrheit im Relativismus gesprochen heißt, dass muss eigentlich jeder für sich selber entscheiden. Wer bin ich schon, dass ich dir da jetzt in dein Leben reinrede? Aber Wahrheit auf der Grundlage der Liebe, auf der Grundlage einer Offenheit, die schon da ist, auf der Grundlage von einer Beziehung, die wir irgendwie im Miteinander hergestellt haben, Stichwort Verbindlichkeit oder Regelmäßigkeit, auf der Grundlage dessen, was Christus für uns beide miteinander getan hat, findet Formulierung, und ich mache jetzt gar kein Beispiel, damit es nicht irgendwie schräg bei euch ankommt, findet Formulierung, findet einen Weg, das auszudrücken, ins Leben von anderen Menschen aus Liebe und Hingabe und aus Ansporn heraus etwas zu finden, was dem anderen gut tut und was dem anderen weiter oder der anderen weiterhelfen kann. Und was ihn ins Licht Gottes stellt und was das Wirken des Heiligen Geistes möglich macht. Das ist es, unter anderem, worum es bei Beziehungen von Nachfolge und untereinander geht. Und das ist es, wozu Jünger sich entschieden haben, das einzuüben. Und das ist das Stichwort für meinen ganz letzten und sehr, sehr kurzen Punkt, das Stichwort einüben. Denn wenn das jetzt nur so einfach wäre, wenn wir das alles immer so verfügbar hätten, wenn uns der Alltag und unser eigenes Sein und so weiter und so fort nicht häufig genug einen Strich durch die Rechnung machen würden, und wir es eben nicht hinkriegen. Aber die Wirklichkeit sieht doch in Teilen anders aus. Das fängt schon hier an. Und das zieht sich irgendwie durch, dass wir sagen, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir werden sozusagen im Rahmen dessen, was wir untereinander an Beziehung leben, schuldig aneinander. Wir drücken das nicht gut genug aus. Und deswegen brauchen wir vom Evangelium her einen Zuspruch. Und der Zuspruch lautet, diese Schuld, die wir in unserer Beziehung auf uns laden, in der einen oder anderen Form, bewusst, unbewusst, egal was, die hat Christus am Kreuz getragen. Und da kommen wir her. Und das ist wiederum der Grundansatzpunkt für all das, was wir leben. Wir leben aus der Beziehung, die Christus zu uns möglich gemacht hat und aus der Vergebung, die er uns ermöglicht. Das ist unser Schwerpunkt. Und da können wir anfangen. Jesus stiftet nicht nur diese Beziehung, sondern er macht auch möglich, dass wir wieder neu anfangen können. Jedes Mal neu ist ein Neuanfang möglich. Für uns selber und für unser Miteinander. Und eine Ausdrucksform von dieser Kontinuität in der Beziehung ist das Abendmahl. Das Abendmahl drückt nicht nur den Sieg aus, den Christus ein für alle Mal errungen hat, sondern das Abendmahl drückt aus, dass wir es wieder neu nötig haben, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, Herr, ich nehme die Vergebung, die du mir erkämpft hast am Kreuz, in Anspruch. Für mich selber persönlich und für die Beziehung, in denen ich zu anderen unterwegs bin. Und du bist herzlich eingeladen, dieses Abendmahl zu feiern mit uns. Eingeladen als Nachfolger, als Jünger von Christus, auch eingeladen, das erste Mal vielleicht für dich selber in Anspruch zu nehmen. Wenn du diesen Traum, nicht das Ideal, aber diesen Traum von gelingenden Beziehungen untereinander mit uns gemeinsam träumen möchtest und dem Gestalt geben möchtest, bist du herzlich eingeladen, Ja zu sagen zu Christus, Ja zu sagen zur Vergebung. Jupp gibt uns einige Hinweise und ich wünsche dir von Herzen und uns allen miteinander in der Gemeinde, dass unsere Beziehungen so geprägt sind und solch eine Form einnehmen. Amen.